Nein? Aber ohne Fruchtfleisch.
Okay, gut. Willkommen zu Folge 3 von Third Wave Conversations. Wir sitzen heute, oder wir, ich, sitze heute mit Hendrik, der sich direkt mal vorstellen darf.
Hallo Igor, ich bin Hendrik. Ich wohne in Berlin-Neukölln und ich arbeite seit 8 Jahren für die Tierrechtsorganisation PETA, hier der deutsche Ableger. Habe bei denen lange Zeit die Jugendkampagne geführt und bin mittlerweile in so einem Bereich Kreation, Markenkommunikation und so diverse Großprojekte tätig.
An dieser Stelle sollte ich vielleicht einen Disclaimer einführen. Hendrik ist unser direkter Kundenansprechpartner. Wir arbeiten seit 3 Jahren für PETA und das bringt mich ja schon zu dem ersten Punkt. Das ist gar nicht mehr so eine Frage, sondern mehr eine Bitte, dass du es nochmal erklärst, weil als wir vor 3 Jahren angefangen haben, für euch zu arbeiten, habe ich den Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrechten gelernt. Und ich glaube, dass extrem viele Leute diesen Punkt noch nicht kennen.
Also kompakt gesagt, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrechten, dass Tierschutz für mich, so salopp gesagt, immer noch dieses, ich kaufe einen Kasten Bier und 20 Cent retten den Regenwald und da sind ja auch wahrscheinlich ein paar Orang-Utans drin, ist. Und Tierrechte ist dieses Ding, dass ich für die Tiere einsetze, die keine Silberrücken am Kilimandscharo sind oder irgendwelche exotischen Tierarten, sondern dass man sagt, ey, in Anführungsstrichen Nutztiere, warum heißen die eigentlich Nutztiere, was machen wir mit denen, warum machen wir was mit denen, sollten wir weiterhin was mit denen machen, Tierversuche, Tiere für Bekleidung, da geht's eigentlich in den Bereich Tierrechte, dass man nicht wirklich nur sagt, bestimmte Tiere sollte man gut behandeln, sondern wir sagen im Prinzip, alle Tiere sollte man gut behandeln.
Das heißt, wenn man jetzt so passiv beim Kastenbier irgendwie Geld spendet für einen guten Zweck, reicht das nicht aus?
Nee, das ist nicht schlecht und das Bier schmeckt wahrscheinlich auch gut, aber das aus meiner Sicht reicht das nicht aus, nee.
Okay, und was wären denn so die ersten Schritte, die man so machen kann?
Vegan werden zum Beispiel, das ist ja für viele Leute ein super großer Schritt. Mittlerweile habe ich immer mehr mit sehr vielen jungen Leuten zu tun, auch über diese Arbeit mit der Jugendkampagne, die teilweise 7, 8 Jahre alt sind, für die das gar nicht so ein großer Schritt ist, beziehungsweise ein extrem kleiner, leichter Schritt, irgendwie sich umzustellen. Ich kenne auch Leute, die vegan geboren sind. Ich kenne viele Freunde, die mittlerweile auch selbst Kinder bekommen haben, die Kids vegan erziehen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich mehr eine Sozialisationsfrage, als dass es wirklich noch im Jahr 2017 tatsächlich eine gesundheitliche oder so Verantwortungsfragen aufwerfen muss, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Aber ja, Veganismus ist eigentlich die super all-inclusive Lösung im Bereich Tierrechte, weil dann geht's nicht nur um Ernährung, es geht nicht nur um Bekleidung, dann geht's auch um Kosmetika und Tierversuche und so führt sich die Geschichte dann immer weiter fort. Also im Prinzip seinen Teil durch am Ende Konsum leisten, ist im Prinzip da das Credo.
Aber also im Grunde genommen gibt es keine Möglichkeit, Tierrechte einzuhalten, ohne vegan zu sein.
Naja, es gibt natürlich ganz viele Zwischenstufen und es wäre natürlich auch total bekloppt zu sagen, dass nicht kleine Schritte gute Schritte sind und ein Anfang sind, aber wenn man das konsequent betrachtet, das Thema, dann ist Veganismus schon der Weg, den man einschlagen könnte da.
Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet für unser Gespräch, weil ich auch im Vorfeld ein bisschen was lernen wollte. Und die letzte repräsentative Umfrage zu wie viele Menschen sich als vegan bezeichnen, gibt es von 2014, laut der Wikipedia zumindest. Und da haben 1% der Menschen gesagt, dass sie vegan sind. Und gefühlt auch, zumindest jetzt aus der Filterblase Berlin, platzen irgendwie aus allen Ecken und Nähten irgendwelche Läden, die veganes Essen jetzt anbieten. Also es gibt sowohl mehr veganes Essen auf den Karten von allen Restaurants, als auch explizit vegane Läden, vegane Supermärkte, vegane Klamotten, die man kaufen kann. Ist das pauschal gesagt ein positiver Schritt?
Ja, ich finde es auf jeden Fall einen positiven Schritt. Mir ist natürlich auch bewusst, dass das überhaupt nicht repräsentativ ist für den Rest Deutschlands und irgendwelche Käfer irgendwo in irgendwelchen Landstrichen hier. Ich glaube, es ist ganz normal. Ich glaube, die gleichen Trends hast du in San Francisco und New York und Tokio und Paris auch. Ich glaube, es ist normal, dass irgendwie so in so urbanen Ballungsgebieten so Trends gesetzt werden, die auch Hypes erfahren, die auch vielleicht wieder abklingen, die perspektivisch Menschen, die sich wie ich mit diesem Thema so auch im Job viel beschäftigen und privat natürlich auch Ängste einbringen, dass man irgendwann sagt, hey, was bleibt irgendwann über von diesem Trend, der irgendwo ja auch einen politischen Aspekt hat, zumindest in meiner Perspektive. Was bleibt über von solchen Trends, wenn Menschen am Ende des Tages beim Hashtag Clean Eating ankommen, das sie auf Instagram benutzen für irgendeinen Salat? Also dann ist es halt, dann ist dieses vegan für Tierrechte, dann ist dieses politische, ist dieser politische Aspekt dann halt auch relativ schnell wieder weg. Ich sehe das nicht so düster, wie ich das jetzt vielleicht aufgemacht habe, aber ich sehe es auch nicht so unbedingt super positiv wie, lass uns mal abwarten, in 5 Jahren hier die kulinarische Landschaft aussieht. Aber ich glaube schon, dass das einen Trend erfährt. Ich glaube, dass das viel macht, gesellschaftlich auch. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass das Spitzen setzt, wo Leute drüber diskutieren, um irgendwann auch gelangweilt von diesen Diskussionen zu sein und zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was Veganer sind. Früher wusste ich vielleicht, was Vegetarier sind. Heute weiß ich, dass Veganer normal sind. Ich esse das hier selbst 3-mal die Woche vegan. Und von denen dann ein Teil wirklich praktisch das irgendwann auch konsequent umsetzt, so wie sie auch irgendwie konsequent andere Sachen umsetzen, die sie als nicht politisch korrekt oder ethisch vertretbar halten.
Aber wenn wir über Veganismus eigentlich als, man könnte jetzt sagen, es ist Mittel zum Zweck.
Ja.
Ja? Mhm. Denn, und Veganismus zumindest in manchen Bereichen, also in dem Health-Bereich, in dem Clean-Eating-Bereich, wie auch immer man das alles, irgendwie diese ganzen unterschiedlichen Lohas und wie auch immer nennen möchte. Einfach Hypothese. Was ist, wenn der Mensch so egoistisch ist, dass es leichter ist, ihn zum Veganismus zu bekommen, wenn es um ihn geht, anstatt ihn dazu zu bekommen, für Tierrechte zu sein? Wäre es dann nicht einfacher, aus einer Aktivistenposition heraus zu sagen, mir ist ja egal, Veganismus ist eh Mittel zum Zweck. Warum gehen wir nicht drauf und versuchen quasi dem Health-Bereich eigentlich beizusteuern und zu sagen, wir wollen, dass in jedem Kaff in Supermärkten veganes Essen steht?
Sollte man tun, nichts machen. Finde ich auch. Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad trotzdem am Ende des Tages eine NGO-Aufgabe ist. Ich glaube tatsächlich, dass der ganze vegane Business-Part, der praktisch dahinter steckt, so eine Idee nicht über Ethik, sondern über Gesundheit, was auch immer, Coolness, was auch immer zu vermarkten, ich glaube, der baut sich sehr schnell auf. Es gibt, also ich bin, wie gesagt, seit 8 Jahren mache ich das als Vollzeitjob in dem Bereich und ich habe in der Zeit sehr viele Leute gesehen, die sehr, sehr viel Geld mit diesem Thema verdient haben und ich nicht leider und ich gönne den Leuten das auch, weil es...
Aktivismus wird man nicht reich?
Noch nicht, nee, ich glaube auch nie, ist auch okay. Aber wie gesagt, mir war das, ich war oft nicht wirklich überzeugt von diesen Ideen, ich habe es den Leuten aber immer gegönnt, aber immer unter der Prämisse, dass es genauso ist, wie du gerade gesagt hast, nämlich, dass das halt Mittel zum Zweck ist. Und solange der Typ am Ende des Tages unsympathisch ist, aber ein krasses veganes Unternehmen hochzieht oder irgendeine Geschäftsidee hat, die zündet und die diese Idee, die für mich in einer Reihe mit anderen fortschrittlichen Denkweisen gesellschaftlich steht, vorantreibt, ist das für mich okay. Dann sei ihm seine blauen Scheine auf dem Konto gegönnt. Das ist okay. Also selbst wenn der Typ das aus Egoismus macht, dann macht das halt unabsichtlich zugunsten der Tiere. Das ist auch okay. Also ich bin da super pragmatisch. Aber ich glaube, das Ding, was tatsächlich am Ende Tierrechte global so einen Quantensprung nach vorne transportieren oder katapultieren wird auf jeden Fall In-vitro-Fleisch sein, was wiederum eine Geschichte ist, die aus wirtschaftlichen und umweltpolitischen Aspekten heraus nach vorne gehen wird. Und
hat sich ja der Preis für den, also von dem ersten In-vitro-Burger, den man da gebaut hat, für 130.000 zu irgendwie jetzt unter 1.000
Ja, also ich habe einen Bekannter von mir, der auch ein Unternehmen, ein veganes Unternehmen führt, eines der größten in Deutschland, die im Lebensmittelbereich sind, der selbst Ewigkeiten, ich glaube, er würde nicht mal sagen, dass er vegan ist, weil ihn Veganer nerven, aber er ist vegan am Ende des Tages. Der ist mehr so auf der Ökoschiene unterwegs und der hat letztens für, ich glaube, $850 in Singapur so einen In-Vitro-Burger, praktisch einen aus der Retorte gezüchteten Burger, der aus so tierischen Stammzellen produziert wurde, probiert. Er fand das Ergebnis noch ziemlich mau, aber ausbaufähig. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dass man sagt, hey, wir sparen Regenwaldflächen, wir sparen Futter für diese Tiere, die ansonsten hochgezüchtet werden müssten, wir sparen aus gesundheitlichen Aspekten für den Endverbraucher Hormone, wir sparen für die Umwelt Pestizide, wir können den Fettanteil bis aufs Milligramm kontrollieren und am Ende des Tages ist der ganze CO2-Ausstoß ein Witz gegen das, was man macht, wenn man große Lagerhäuser baut, in denen irgendwelche durch Elektroden beheizten großen Pizzableche stehen, auf denen Fleisch aus Stammzellen gezüchtet werden, dann ist das für mich erstmal, klingt das natürlich nach so ein bisschen einer Frankenstein-Version. Mhm. Auf der anderen Seite ist das, was jetzt gerade mit Tieren passiert auf dieser Welt, damit die gegessen werden können oder Produkte von denen konsumiert werden können, wesentlich schlimmer. Und ich glaube, dann braucht es ein, zwei Marketingkampagnen, damit Leute vielleicht diesen ein bisschen scheinheiligen Ekel auch verlieren, dann auch schnallen, dass es ethischer ist, dass es gesünder sogar ist. Und wenn der Geschmack am Ende da ist, und ich glaube, das ist das entscheidende Ding, wenn irgendwas richtig geil ist, dann ist es den Leuten am Ende egal, ob es vegan ist oder nicht. Und dann hat vegan eigentlich gewonnen.
Aber zeigt das eigentlich, also ich musste immer drüber nachdenken, dass im Grunde genommen das Ziel ist doch eigentlich, keinen Burger zu wollen. Also auf eine gewisse Art und Weise ist, also der In-Vitro-Burger ist ja so eine Art, kulturell sind wir Burger gewohnt und deswegen wollen wir halt jetzt irgendwie weiterhin unseren Burger haben. Und ich will so eine Parallele vielleicht, also ich weiß nicht, wie weit wir auf das Thema Autos irgendwie eingehen können, aber ich finde die Parallele total stark, weil heute Morgen in einer Radiosendung habe ich gehört, dass die Zeit des Individual quasi Mobilität, also dass jeder besitzt irgendwie sein Auto, vorbei ist und so stark die Auswirkungen von so einem Dieselgate und all den, sag ich mal, Dingen, die jetzt noch passieren werden, auch sind. Ich glaube sehr wohl, dass Elektromobilität jetzt dadurch schneller marktreif erlangt, aber wer sich heute irgendwie ein Elektroauto kaufen möchte, wird sehr schnell feststellen, dass es keine guten Alternativen eigentlich derzeit noch gibt. Mein Punkt ist nur, wir verändern uns, also es gibt bestimmte Punkte, die uns dazu bringen, relativ schnell uns zu verändern, aber die sind nicht unbedingt, weil wir kulturell uns verändert haben, sondern weil ein anderer Druck auf uns ausgeübt wird. Ethik oder Gesundheit, aber so die kulturellen Dinge wie zum Beispiel, das Ziel ist es ja irgendwann anzukommen bei, ich will keinen Burger, sondern ich will auch keine Tofu-Wurst, sondern ich will halt keine Wurst. So, weil die Wurst steht für Tiere, wurden dafür verwendet.
Ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Also ich finde, ich habe kein Problem damit, wenn Leute einen Burger wollen, solange der nicht aus Tieren ist. Und okay. ich glaube, dieses Menschen werden immer Cravings haben nach Alkohol, Drogen, Fett und Zucker. Ich glaube, das ist auch eine... Die Basics der westlichen Industrieländer zumindest. Ja. Und ich glaube, das wäre auch schön, wenn das irgendwann ausgehebelt werden würde, aber solange es nicht auf Kosten von anderen Individuen geht, ist das für mich, obwohl Rauchen natürlich auch Aspekte hat, wie Passivrauchen etc., ja. Produktionsbedingungen, aber für mich ist das erstmal, als ob jemand sich selbst dann vielleicht irgendwas nicht so Gutes tut, wo er aber selbst verantwortlich ist und andere Leute nicht drunter leiden müssen, weder in der Produktion, in der Herstellung, auf dem Weg, noch als Effekt. Von daher ist dein Burger, wenn er aus Seitan, Tofu, Black Beans, was auch immer ist. Also ich esse den.
Ja. Yeah. Du würdest also einen In-Vitro-Burger essen?
Nee, ich würde den In-Vitro, ich fände es, also es wäre das Beste, was ich mir vorstellen könnte, was auf dieser Welt für Tiere passieren könnte, zumindest für die, die genutzt werden zu diesen Zwecken. Ich würde ihn selbst nicht essen, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich, Veganismus ist im Jahr 2017 kein Kompromiss mehr. Ja. Also ich bin seit, glaube ich, 17 Jahren vegan mittlerweile.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Wie das lange wollte ich auch die ganze Zeit schon mal droppen, ja, um es einfach raushängen zu lassen, wie cool ich denn tatsächlich bin oder wie freaky, je nachdem wer zuhört. Nee, aber ich glaube, ja, das ist, es ist halt kein Kompromiss. Es ist eine Umstellung und die dauert vielleicht ein paar Wochen, wo es ein bisschen nerviger wird, aber es ist auch, ich versuche gerade ein bisschen Gewicht zu verlieren, weil man kann auch als Veganer kein Sixpack haben. Ich bin leider ein lebendes Beispiel dafür, weil auch das ist ja auch zum Beispiel Quatsch, dass halt voll viele Leute damit werben, ja, werd Vegetarier und dann nimmst du ab und bist glücklich und blablabla. Genau, man kann genauso ein Trash-Food-essender Veganer sein. Also
Zucker ist ja vegan.
Zucker ist vegan, Fett ist vegan. In Berlin sind längst nicht nur irgendwelche Clean-Eating-Buden, sondern auch jede Menge, was weiß ich, vegane Donut-Läden und Burrito-Läden und das ist halt, also das kann man auch da kann man es sehr schlecht mit sich meinen, gesundheitlich. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus?
Dass du seit 17, ich glaube, das war eine lange Einführung, warum
du. Ach so, ich wollte sagen, es ist kein Kompromiss mehr. Also ich vermisse Fleisch nicht. Ich würde es auch nicht essen, wenn es nicht mehr von Tieren kommen würde.
Das ist doch, was ich meine. Das ist doch, was ich meinte mit so, okay, du bist, also.
Ich habe Bock auf Burger, aber die müssen nicht aus Fleisch sein. Und die müssen auch nicht aus, die müssen auch nicht 100% nach Fleisch schmecken. Und ich finde auch nicht, dass ein Tofu oder ein Seitan-Burger tatsächlich wirklich nach Fleisch schmeckt, sondern die schmecken geil.
Ja.
Wenn sie gut gemacht sind.
Okay.
Und lecker ist lecker, aber ich, also dieses permanente Nachbauen von irgendwas hilft, glaube ich, Leuten, die so sozialisiert sind. Ich glaube, diese Generation, darauf wolltest du ja, glaube ich, hinaus, werden aussterben, weil es gibt,
okay.
Das wird weniger werden. Das
heißt, du gehst davon aus, dass, wenn die Sachen so weit fortgeschritten sind in der Entwicklung, dass wir dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo es einfach Menschen gibt, die gar nicht das anders gekannt haben. Also, wird es einen In-Vitro-Burger für 100 Jahre geben und dann wird man sich gar nicht dran erinnern, dass
genau,
man jemals was anderes gegessen hat.
Genau, und ich glaube, die Fragestellung wird sich erübrigen, ob die mal aus Tieren waren oder nicht. Oder man wird in Retrospekt zurückschauen und sich denken, krass, das war eine ganz schön asoziale Geschichte, die man da gesellschaftlich global für eine lange Zeit durchgezogen hat. Aber ich glaube, also ich stelle es mir zumindest ein bisschen so vor, wie, ich habe das hier in Europa tatsächlich noch nicht so oft erlebt, aber ich glaube, als ich das letzte Mal in Portland war, wurde mir ein To-Go-Kaffeebecher in die Hand gedrückt, der vermeintlich aus Plastik war und zwei Straßenecken weiter, als ich das Ding ausgetrunken hatte, habe ich dann gesehen, dass es aus Maisstärke ist, obwohl es aussah wie Plastik und eine Haptik wie Plastik hatte und so gesplittert ist wie Plastik. Und so stelle ich mir das irgendwann vor, dass irgendwann Menschen, die einen Innovationsgedanken haben, sich darum gekümmert haben, dass dass es irgendwie politisch installiert wurde, dass es keine Plastiktüten mehr gibt, dass so die To-Go-Becher nicht mehr aus Plastik sind, sondern aus Maisstärke und irgendwann wird es vielleicht auch aus umweltpolitischen Gründen, wirtschaftlichen Gründen also auf jeden Fall primär dazu kommen, dass Leute, dass das einfach, ja, dass es da eine Umbruchphase gibt und dann Leute auch irgendwann dieses Thema nicht mehr so aktiv im Kopf haben. Und die werden natürlich trotzdem, gibt es noch Leute, die dann irgendwie jagen gehen und sowas, aber ich glaube, die Masse der Bevölkerung, die in den Supermarkt geht, die trifft, glaube ich, sehr viel weniger bewusste Choices, als sie oft denken, sondern die treffen eine Wahl innerhalb des Sortiments, was es gibt. Und wenn sich das irgendwann verändert und das nicht mit Geschmackseinbußen einhergeht, dann ist das, glaube ich, und sogar noch mit objektiv, rational, nachvollziehbaren, positiven Argumenten, ich glaube, dann wird das einfach passieren. Und dann war's das.
Aber im Grunde genommen geht's dann so ein bisschen darum, dass nicht jeder in seinem Alltag individuell diesen Punkt als eine Wahl ansieht, sondern dass es eben der Übergang wäre dann, dass es selbstverständlich ist für manche Menschen vegan zu essen, auch wenn sie vielleicht noch nicht vegan sind, weil es einfach verfügbar ist, weil sie es kennengelernt haben, weil sie es erlebt haben und darüber also eine Art nicht bewusste Entscheidung zu treffen, weil ich meine, letztendlich muss ja nicht jeder Aktivist werden in dem Bereich.
Nee.
Ja.
Und genau, also ich fände es total, also das wäre für mich tatsächlich das ideale Case, dass Leute das in ihr Leben inkorporieren, ohne, also ich fände es natürlich trotzdem super, wenn da so ein, wie sagt man das, so eine bewusste Wahl stattfindet, wie das auch in anderen politischen Bereichen stattfindet, dass man sagt, ey, das finde ich nicht okay, ich bin dagegen und deswegen boykottiere ich das und das bewusst, verhalte mich an anderer Stelle bewusst so und so. So eine Mündigkeit ist immer ideal. Ich glaube aber nicht, dass die notwendigerweise komplett in der Bevölkerung etabliert ja. werden muss, um so solche Wechsel anzuschieben.
Ich finde nur das Beispiel mit dem Becher in Portland mhm. irgendwie interessant, weil letztendlich auch hier gibt es einige Kaffeeläden, die zum Beispiel einem Rabatt auch geben, wenn man mit seinem eigenen Becher kommt und seinen Kaffee quasi da drin bekommt. Machen aber total wenige Leute. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Becher eine Art Lösung von, okay, ich möchte, dass es der Umwelt besser geht, aber ich weiß auch, dass Menschen sind und irgendwie sich sehr schwierig von ihren irgendwie Gewohnheiten lösen. Also finde ich halt diese Übergangssache oder eine Sache, die eine Art Kompromiss ist zwischen dem, was ich will und dem, wie meine Kunden sind, was aus Aktivistensicht eine erstaunlich zielgruppenorientierte Gedankenweise ist.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was Aktivismus auch leisten muss, um nicht am Zielpublikum vorbei zu aktivieren.
Aber ich glaube, so, also ich jetzt mein vielleicht Vorurteil, vielleicht liege ich da falsch, aber wenn man über Aktivismus nachdenkt, denkt man eher über Kompromisslosigkeit in der eigenen Kommunikation, der Message. Das heißt, ja. Oft geht man davon aus, dass Aktivismus eben nicht auf meine Bedürfnisse eingehen kann oder sagen kann, naja, okay, manche Menschen kommen aus diesem Kulturkreis und für die ist das eben noch nicht selbstverständlich, also muss ich versuchen, auf sie einzugehen. Sondern Aktivismus geht ja meistens mit so einem, ich habe einen Hammer und ich werde ihn benutzen.
Ja, ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass wenn es möglich ist, dass man parallel die andere Schiene auch fahren sollte. Also jetzt praktisch im Bereich Tierrechtsaktivismus bei Peter, unsere Forderung ist immer vegan am Ende. Das ist immer die ultimative Forderung, die am Ende steht. Trotzdem begrüßen wir das, wenn es auch kleinere Schritte gibt, zum Beispiel im Corporate Sektor, wo Firmen dafür sorgen, dass Tiere weniger leiden. Das heißt nicht, also da geben wir schon Credit, aber es ist halt kein Credit, der endlos anhält. Und es ist auch kein Credit, der uns mundtot macht, was die Kritik oder potenziell zukünftige weitere Kritik an solchen Unternehmen angeht. Aber ja, wir fordern das. Auf der anderen Seite gucken wir auch, wie können wir Leuten denn helfen, Schritte zu machen. Wir haben kürzlich eine App released über die Jugendkampagne. Ist das Werbung? Ja, das ist Werbung. Das ist ein Case, das ich vorstelle. wir haben eine App gemacht, die einfach Leuten sagt, hey, was suchst du in vegan? Und dann gibst du Würstchen ein oder Frikadellen oder Linseneintopf, der dann vielleicht ohne Speck sein soll. Und dann zeigt dir diese App alle veganen Produkte, die es davon gibt, die in Deutschland erhältlich sind, und zeigt dir auch, wo es die gibt. Oder wenn du vor einem bestimmten Supermarkt stehst, dann gibst du den Namen von diesem Supermarkt ein und einen Namen von einem Produkt oder nur den Supermarkt. Und jetzt listest dir halt auch, was das ist. Also im Prinzip hast du so einen digitalen Klugscheißer-Veganer in der Hosentasche. Und das ist für mich diese zweite Ebene, die ich meinte, die auch du angesprochen hast, wo man sagt, ja, man muss auf die Leute auch zukommen. Das ist unser Keep Cup für Leute, von denen wir hoffen, dass sie den Schritt machen.
Aber jetzt mal simpel gefragt, macht die Tatsache, dass es mehr Veganer gibt, eure Arbeit leichter oder schwerer?
Das ist super schwierig. Also, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich habe es ein bisschen manchmal an nicht so starken Tagen habe ich die Befürchtung, dass sich das dann
meistens im Berliner Winter.
Genau, wenn der Ofen mal wieder ausgefallen ist und Netflix offline ist. Es gibt schon so Sachen, wo ich denke so, ey, das Schlimmste, was in Aktivismus passieren kann, ist, dass ein Thema, wie zum Beispiel in unserem Fall Tierrechte, einen gewissen Grad von Konsens in der Bevölkerung erreicht und da dann stallt. Und die Leute dann sagen, klar kenne ich Veganer. Jeder hat in seinem Freundeskreis 5 Veganer. Die Veganer sind vielleicht deutschlandweit nicht mehr bei 1%, sondern bei 15%. Und klar esse ich auch mal vegan, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber nein, ich bin jetzt nicht konsequent. Also da dieser politische Aspekt komplett rausfällt. Das ist so, das wäre der Tod. Und natürlich tragen mehr Veganer eventuell auch zu diesem Risiko bei.
Yeah.
Ja, das ist schwierig.
Aber ist es vielleicht so die Parallele dazu, dass in Deutschland viele Menschen denken, dass es kein Geschlechterungleichgewicht gibt und dann auch total überrascht sind, wenn man sagt, naja, Frauen verdienen im Durchschnitt 70% Und alle sind so, aber wie? Und quasi auch nicht verstehen, warum es irgendwie eine Frauenquote gibt für Top-Management, weil sie so, nee, ich, meine Chefin, also ich habe ja auch eine Chefin, so. Das ist so das Argument, so nach dem Motto, und ich kenne ja auch einen Veganer, also es ist jetzt, muss ich jetzt gar nicht mehr Veganer werden, das läuft doch jetzt.
Ja, man wähnt sich dann, wie soll man sagen, vielleicht moralisch, weiß nicht, auf jeden Fall, man wähnt sich gefühlt safe in dem Themenbereich. Und ich glaube, es passiert jetzt auch ganz oft, dass Leute sagen, Leute kaufen sich einen Adidas-Sneaker, von dem die Sohle aus recycelten Plastiken aus den Weltmeeren holt. Das Ding ist nichts als ein Marketing-Hoax für so einen Good-Feel-Faktor. Greenwashing. Komplettes Greenwashing, aber es funktioniert. Und das ist natürlich, klar ist das ein Problem, dass Leute denken, sie sind super tierfreundlich, weil sie bei DM zum günstigen Deo, was sie eindeutig nur aus Preisgründen kaufen, dann zu dem greifen und da steht dann zufällig noch irgendwie tierversuchsfrei drauf oder vegan oder sowas. Und sich damit dann praktisch schon am Ende der Fahnenstange hinsichtlich Tierrechtsaktivismus und Political Correctness wehen. Klar, aber ich glaube, das gibt's in jedem Bereich. Und ich glaube, also diese Geschichte, und da sind wir wieder so, was muss Aktivismus wollen und fordern? Also in dem Moment, wo irgendeine Form von Aktivismus einen Wohlfühlfaktor bekommt, der oft auch mit Selbstgerechtigkeit oder sowas einhergeht, ist der Karren zumindest anteilig an die Wand gefahren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich ansatzweise ein besserer Mensch bin, weil ich so konsumiere. Das ist Quatsch. Und es geht ja auch nicht darum, ich mache es ja auch nicht, damit ich besser und cooler bin.
Aber gut, es gibt ja, also man kann jetzt sagen, ihr und andere waren erfolgreich. Das Ganze ist zu einem größeren Massenbewegung geworden, als es noch vor, also wahrscheinlich als du angefangen hast, vor 8 Jahren, war das noch nicht an dem Punkt, wo es heute ist.
Definitiv.
Jetzt hat man halt irgendwie eine größere Masse, die aber alles andere als homogen ist, also homogene in dem Sinne, dass sie unterschiedliche Motivationen haben, warum sie das tun. Mhm. Die einen machen das, weil sie tatsächlich Tierrechte stärken wollen und auch selber quasi sagen, okay, ich muss das tun aus diesem Grund. Andere tun es aus dem preislichen Grund, wie du gerade gesagt hast. Und Dritte machen das aus komplett anderen egoistischen Gründen, weil sie nicht sterben wollen. Und dadurch verändert sich ja einfach die Natur der Sache. Also du kannst halt jetzt nicht mehr so simpel sagen, ey, es ist keiner Veganer, bitte werden, also immer die nächsten 10 oder 100 Leute irgendwie in Anführungszeichen konvertieren, sondern jetzt hast du halt Millionen von Menschen vor dir, die du dann wiederum aktivieren könntest, müsstest. Aber nicht alle von denen sind ja aus den Gründen, warum du eigentlich zu ihnen trittst oder warum du sagst, Veganismus ist super.
Genau, die sind halt, das ist halt keine homogene Masse. Und viele von diesen Leuten, die vielleicht ursprünglich mal durch Peter, für die ich ja arbeite, vegan geworden sind, weil sie vielleicht irgendwelche krassen Recherchevideos, was auch immer gesehen haben, kommen relativ schnell zu dem Punkt, wo sie plötzlich Peter gar nicht mehr so gut finden, weil ihnen das als sehr platte Medienarbeit erscheint, was es oft auch ist, wo ich aber auch total okay mit bin, weil ich denke, ja, ihr seid auch nicht mehr Zielpublikum. Also ihr seid in dem Fall, in dem Kontext überqualifiziert. Und das ist auch okay, weil wir wollen nicht der Golfclub sein, wo man irgendwie stolz ist und sich mit der Membership-Card brüstet, sondern wir wollen halt die Leute ansprechen, die noch keinen Plan von dem Thema haben. Und ob die Leute, die dann sich praktisch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, uns noch cool finden, ist für uns überhaupt keine Priorität.
Das ist sehr pragmatisch.
Sehr, sehr, sehr pragmatisch. Also pragmatisch ist, glaube ich, und da kann man wahrscheinlich auch über die Dimension von Pragmatismus im Punkt auf Peter bestimmt diskutieren, aber Pragmatismus ist auf jeden Fall ein extremes Peter-Ding.
Okay, aber wie bist du dazu gekommen, ein professioneller Tierrechtler und Aktivist zu sein? Das ist bestimmt nicht aus pragmatischen Gründen.
Nee, aber auch durch Zufall. Also ich habe ganz normal irgendwas studiert, wie jeder, habe dann ganz normal irgendwas abgebrochen, wie jeder Zweite. Bin dann nach Berlin gezogen, weil ich was Cooleres studieren wollte, wie auch jeder Zweite. Hab dann jemanden kennengelernt, der schon bei Peter gearbeitet hat. Nee, beziehungsweise ich wollte in einer Band spielen. Hab Leute angehauen, die andere Leute in Berlin schon kannten. Hab mich mit diesen Leuten getroffen. Hab mit den Leuten Musik gemacht, aus der nichts wurde. und habe dabei Leute kennengelernt, mit denen ich zwar musikalisch nicht zusammengekommen bin, aber die praktisch auf diesem Tierrechtsding so wie ich drauf waren und dann auch einfach gemerkt habe, die arbeiten da schon und in dem Fall das, was ich damals studiert habe, nämlich so Motion Design und solche Geschichten, das total gut gebrauchen konnten zu der Zeit und ich dann als Praktikant bei Peter, als es noch gar kein Büro in Berlin gab, so angefangen habe.
Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist, du bist ja nicht irgendwie dann dahin gekommen und hast gesagt, oh, die sind aber so pragmatisch in ihrem Aktivismus.
Nee, aber ich, ist die Frage jetzt, ob ich damals schon Peter Fan war, als ich bei Peter angefangen habe?
Nee, mehr aus, also diese, ich finde schon spannend, dass es einen solchen Pragmatismus in diesem Themenbereich gibt. Also so dieses, na gut, also ich will jetzt auch nicht, also in manchen anderen Szenen würde ich sagen, gibt es diesen Pragmatismus eigentlich nicht so. Da wollen die Leute weiterhin, dass die Leute so eine Art Gold Card Member werden und weiterhin irgendwie für die Agenda pushen. Also so wie du gerade es auch formuliert hast, würden das vielleicht manche nicht sagen. Und vielleicht liegst du auch falsch, weil letztendlich die Leute, die du schon mal überzeugt hast, könntest du eigentlich noch mehr benutzen, um andere zu überzeugen, weil es ist halt manchmal leichter, die Leute aus der Peer Group zu haben, die einen irgendwie in Anführungszeichen bekehren, als das Peter es die ganze Zeit macht.
Ja, ich glaube, das ist.
Das ja auch mit Street Teams, also und allem.
Wir machen es auch. Also wir produzieren auch Content für Menschen, die schon affin sind, um die zu bestärken, aber es ist nicht die Priorität. Und ich glaube auch, dass wir uns diesen also ich glaube, wir könnten uns nichts anderes leisten als diesen Pragmatismus, weil der einfach, weil dieses Thema so eine gesellschaftliche Nische ist und ja, also keine Ahnung, ich arbeite mit dir jetzt 3 Jahre zusammen.
Ja.
Und du hast dich wohl über übel mit diesem Thema sehr viel auseinandersetzen müssen durch mich. Und das war ja auch eine super Zusammenarbeit. Aber du bist jetzt trotzdem nicht Veganer geworden, was dein gutes Recht ist. Aber
ich glaube, das ist immer noch im Nachhinein eins der Dinge, also als wir mit euch vorgestellt worden sind, uns hat jemand gesagt, wollt ihr mal Peter kennenlernen? Wir waren so, was? Peter? Und ich glaube, ich war bei dem ersten Treffen nicht dabei.
Stimmt.
Und ich weiß, dass Johannes mir danach gesagt hat, wow, die sind unfassbar professionell und pragmatisch. Und das war so ungefähr das gegenteilige Bild, was man, glaube ich, von Peter allgemein eigentlich hat. Also nach außen hin, die Leute, die mit Peter in Kontakt kommen, die nicht irgendwie Peter vorher oder sich super damit auseinandersetzen, sondern irgendwie Peter über die Kampagnen kennengelernt haben.
Mhm.
Ich glaube, die würden auf keinen Fall sagen, das ist eine pragmatische Organisation.
Mhm. Ja.
Und dieser Dualismus zwischen der tagtäglichen Arbeit des Aktivisten sein und dem, wie die meisten Leute euch wahrnehmen, den finde ich spannend.
Mhm. Ja, wir brauchten halt eine gute Beratung, ne? Da gab es keine Wege. Nee, aber ich,
naja gut, ich meine, ihr seid auch schon zu uns gekommen und auch irgendwie die Zusammenarbeit mit anderen Firmen, wo wir alle gemeinsam dann irgendwie die Marke von Peter 2, der Jugendorganisation, relaunched haben und die Webseite relaunched haben und dann gab es noch eine App. All diese Punkte waren ja auch aus der Position heraus, mit den Dingen, wie wir es bisher gemacht haben, sind wir weit gekommen und jetzt müssen wir zu einem massentauglichen Jugendphänomen auch werden und auch wirklich versuchen zu verstehen, wo die Leute sind und das nicht nur aus einer bestimmten Interessensgruppe heraus, die zum Beispiel assoziiert ist mit einer bestimmten Musikrichtung, sondern wir wollen halt eine Art Medienmagazin werden, welches von Jugendlichen konsumiert wird und gar nicht so als rein Aktivismus irgendwie wahrgenommen werden. Also auch durchaus eine mehrwertgetriebene Organisation.
Ja, ich glaube, das ist das, was sich geändert hat. Ich glaube, so vor rund 10 Jahren, 15 Jahren war man sehr, sehr doll auf diesem Pfeiler, guck mal, wie schlimm das alles ist.
Ja.
Warum machst du das nicht? Warum machst du das mit? Warum hörst du nicht auf damit? Und jetzt ist man, glaube ich, sehr, sehr viel weiter in diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, in diesen Dienstleistungs-Service-Bereich vorgedrungen, wo man sagt, wir müssen den Leuten Crutches geben. Wir müssen denen irgendwas an die Hand geben, was es denen das ganze Ding vereinfacht. Also je einfacher es wird, desto mehr Leute machen es. Das ist einfach so. Und das ist ja auch wieder Pragmatismus. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen zu diesem Warum, was den Pragmatismus angeht. Da habe ich ja gerade versucht, dich als gutes Beispiel aufzubauen. Das ist halt das Ding. Also ich meine, wir arbeiten seit 3,5 Jahren oder 3 Jahren zusammen. Du bist kein dummer Typ, aber du bist halt auch nicht Veganer geworden. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das halt komplex ist, das Thema. Und dass das Thema auch sehr emotional und irrational ist. Und Menschen treffen Entscheidungen nicht daraus, dass sie wissen, was die rationalen Pro- und Kontra-Argumente für eine Sache sind. Und so werden keine Kaufentscheidungen und keine Lebensentscheidungen getroffen. Und ich würde gerade gerne persönlich irgendeine Ruine in Brandenburg am Wald kaufen. Und das macht rational überhaupt gar keinen Sinn, darüber nachzudenken. Und ich mache es trotzdem. Und ich trage Schuhe von Herstellern, die nicht irgendwie nach Tariflohn bezahlt werden. Und bin deswegen genauso ein Arsch wie jeder andere auch. Auf einem anderen Level natürlich. Auch wenn ich Tofu esse. Also das ist halt komplex. Und ich glaube, deswegen können wir uns das nicht leisten, nicht pragmatisch zu sein.
Euer Büro, also euer Berlin-Büro, ist ja auf der Sonderlee in Neukölln. Mhm. Und so die Ecke ist ja irgendwie lustig, weil die ist sowohl der unveganste Ort der Welt, als auch auch zum Teil halt gibt es total gute vegane Läden, die direkt dort aufmachen. Und also ich finde auch vor allem diese neuen Laden, wo Disclaimer, wo wir letztens mal Mittagessen waren, Hobrechtstraße, Ecke Sonderlee, der nur vegane vietnamesische Gerichte hat, die teurer sind als Mittagessen normalerweise Mitte kostet. Mhm. Und ich finde das irgendwie faszinierend als Ausdruck von, wo der Stand gerade ist, also wo gefühlt, okay, da ist ein Markt dafür da, wir wissen, dass wir so ein Restaurant aufmachen können, wir wissen, dass wir dieses Restaurant auch in so einer Ecke von Neukölln aufmachen können, wo viele Menschen auf keinen Fall vegan sind und wahrscheinlich es noch mehrere Generationen irgendwie brauchen wird, bis das in so einen Kontext reinkommt, wo das auch in Frage kommt. Warum ist das Büro? Ich meine, das Büro ist natürlich nicht explizit dafür ausgewählt worden, dass es auf der Sonderlee ist. Aber dieser Ort ist also als Zwischenmenge, als dieser Reibungspunkt, ich finde das irgendwie faszinierend, jedes Mal, wenn ich da bin.
Ja, da ist halt alles und nichts. Das ist so, also das dieses Restaurant, was du angesprochen hast, ist ein ganz gutes Beispiel, weil das hat natürlich auch diesen Refurbished Wood Optik, natürlich. Der Space. Genau, also es könnte auch auf Simon Dach sein, finde ich. Aber das
Problem. Ich kann nicht so auf den Friedrich sein.
Ich auch nicht. Aber glaub mir das jetzt einfach.
Wir sind Snobs.
Total. Aber das ist ein gutes Beispiel, weil das Restaurant gehört einer Frau, die noch ein Restaurant hat, was 2 Ecken weiter Richtung Landwehrkanal ist. Und das ist nicht vegan. Das ist halt ein Asialaden in einem ganz normalen Billig-Look, wo es halt alles gibt. Und die Sachen, die sich doppeln an Gerichten, schmecken auch nicht schlechter da, aber offensichtlich ist irgendjemand in diesem Geschäft oder die Besitzerin auf dem Trichter gekommen, dass sie gedacht hat, das Ding machen wir nochmal optisch in schicker, rein vegan, 2 Ecken weiter auf.
Ja, aber ich meine, jetzt nehmen wir an.
Das ist schon geil. Ja,
Marktforschung betrieben, haben einfach festgestellt.
Glaube ich nicht.
Nee, aber vielleicht ist es intuitive Marktforschung. Ja. Und die ihm gesagt hat, ey, wenn wir jetzt von Health, Clean Eating, veganen Laden da an der Ecke aufmachen, wo total viele Expats, International Hipster People irgendwie rauf und runter gehen. Und die leben in einer Parallelwelt zu den ganzen türkischen Familien zum Beispiel, die dort seit Generationen eigentlich ansässig sind. Und wir können den Laden auch super teuer machen, weil für jemanden aus Stockholm ist das immer noch günstig. Mhm. Ist das die Ratio? Also ich meine, jetzt auch um die Konversation von vorhin aufzugreifen, müsst ihr euch dann nicht einfach nur zurücklehnen und sagen, wir lassen dem Ganzen einfach seinen Lauf und der Markt wird es schon regeln? Ich weiß, dass die Antwort nein sein wird.
Ja, ich glaube, der Markt wird es nicht konsequent genug regeln, aber ich glaube, dieses, also im Punkt In-Vitro-Fleisch, Ja. War das ja eigentlich meine Antwort. Das wird der Markt schon regeln. Ich glaube, wir sind halt als NGO für diesen ethischen Überbau mehr zuständig. Ich glaube, sehr viele Menschen mit sehr vielen Startups und wenig bis sehr viel Funding werden das Ding schon nach Hause fahren, was so diese ganzen Produktgeschichten angeht, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages trotzdem gut, dass wir
es ist gut auch für Tierrechte einfach zu sein.
Ja, genau, es ist gut für Tierrechte zu sein. Es ist halt auch, und es geht halt auch nicht bei Tierrechten ja nur um Themen, um Geschichten, die mit Konsum verbunden sind. Ja. Sondern es beim Thema Tierversuche, ob das jetzt irgendwie für in Anführungsstrichen angeblich medizinischen Fortschritt oder Kosmetika ist. Also, okay, Kosmetika wäre wieder eine Konsumgeschichte, aber es geht auch oft darum, an Unis Leuten zu zeigen, hey, du musst nicht an Sezierkursen teilnehmen. Das ist nicht mandatory, nur weil du das studierst. Du brauchst das nicht tun. So, das sind also, da, und von.
Aber siehst du, denkst an Dinge, die normalerweise Menschen einfach nicht nachdenken würden, dass man
genau.
auch im Medizinstudium das nicht machen müsste.
Genau. Es gibt halt, also von solchen Beispielen könnte ich wahrscheinlich jetzt.
100 bringen.
Ja.
Aber, okay. Aber das ist halt, das Interessante ist aber, ihr richtet euch schon prinzipiell an den Menschen, der, also an die Individualperson. Ihr seid jetzt keine klassischer Verband, der Lobbyarbeit gegenüber der Politik irgendwie betreibt.
Wir machen super viele Sachen, in Anführungsstrichen, so hinter den Kulissen, wo wir, was weiß ich, in Corporate Talks mit Unternehmen sind, wo wir versuchen, auf bestimmte Politiker Druck zu machen. Wir sind in super vielen EU-Verbandsgeschichten mit drin, aber das sind halt, wir machen super viele Sachen, was irgendwie juristische Sachen angeht. Aber ja, wir versuchen praktisch in der Massenkommunikation gehen wir auf das Individuum, weil es eine emotionale Geschichte ist.
Und da wollte ich, also du hast vor 8 Jahren angefangen, du hast irgendwie als Praktikant angefangen. In dieser Zeit hat sich auch die Massenkommunikation total verändert. Wie hat sich denn der Job verändert? Also letztendlich stehen jetzt all diese Instrumente ja genauso zur Verfügung wie jedem DAX 30 Unternehmen.
Ja, ich glaube, der Job hat sich, das würde wahrscheinlich jeder andere Mensch auch sagen, verkompliziert, aber auch vereinfacht viel. Also ich sehe da super viel Positives drin. Ich würde jetzt sagen, so eine Geschichte wie, wir haben vor kurz bevor wir angefangen haben mit euch zu arbeiten, haben wir diese Street Teams für die Jugendkampagne gestartet. Das heißt einfach, junge Leute, die Bock haben, sich für das Thema Tierrechte zu engagieren, zusammenzubringen und denen eine Plattform zu bieten, wo die gemeinsam Aktionen machen können. Und da geht's jetzt eher so um so Street-Aktionen. Da geht's jetzt nicht um darum, auf irgendwo einzubrechen, irgendwie Tiere zu befreien, sondern praktisch so Street-Team-Level-Arbeit, wie das auch in der Musikbranche vielleicht von früher noch so bekannt ist, zu leisten. Und das ist natürlich zum Beispiel eine Geschichte oder auch diese App-Geschichte. Das sind beides Sachen, wo uns Technologie halt sehr viel hilft. Weil diese Street-Teams komplett organisiert werden über Facebook-Gruppen, weil wir zum Beispiel ein Programm haben, wo Leute sich, ein Sign-Up-Programm, wo Leute einen Monat lang Tipps fürs Veganwerden bekommen, wo wir jetzt auch gerade auch eine App-Form übertragen, wo sie uns per WhatsApp Fragen stellen können jederzeit, dann diese Einkaufsguide-App, ich meine, das ist ja also, wir versuchen ja Technologie überall für unser Thema zu suchen, auch zu nutzen und Leuten praktisch den Einstieg möglichst smooth zu machen.
Ja. Yeah.
So, also die Stufe möglichst niedrig zu schrauben.
Es sind ja auch, also ihr seid ja auch durchaus erfolgreich und andere irgendwie NGOs sind, jetzt, wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut auf Facebook oder Instagram und all diesen Kanälen, also sieht man ja, dass extrem viele Menschen euch irgendwie folgen, euren Content sehen und auch an den Aktionen mitmachen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Argumente, dass so gewisser Aktionismus über das Internet inflationär geworden ist. Das heißt, nur weil jemand irgendwie mir folgt, heißt ja noch lange nicht, dass der vegan ist oder tatsächlich irgendwie Tierrechtler ist. Oder mehr tut, als nur irgendwie mal ein Like zu drücken. Und ist so ein bisschen für mich die Frage, also auch vielleicht auch als Anknüpfung an das vorhin, ich kenne irgendwie jemanden im Freundeskreis, der vegan ist, also muss ich nicht mehr veganer werden. Ich klicke Like auf irgendwie ein Video von Peter, also muss ich selber jetzt nicht mehr vegan. Weißt du, was ich meine? Also so.
Ja. Klar, das ist, also das gibt es hundertprozentig garantiert auch bei uns.
Aber netto erreichst du trotzdem mehr Leute.
Ja, und ich glaube auch, wenn man über einen längeren Zeitraum Menschen mit Inhalten bespielt, die sie auf irgendeine Art und Weise erreichen und deren Einfluss in deren jeweiliger Peergroup-Perspektive steigt, dann hat das einen Effekt.
Ja. Yeah.
Und ich glaube, das ist auch der Emotionalität unserer Themen und unsere Herangehensweise an diese Themen geschuldet, dass wir da ziemlich erfolgreich sind. Das ist halt Content, der auf Social halt sehr gut funktioniert. Und ob man uns liebt und dahinter steht oder ob man uns hasst dafür, das ist beides erstmal gut für das Engagement. Und das sieht man auch an dieser, was weiß ich, wie heißt es denn? People Talking About This hieß es mal. Ja. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so heißt. Auf jeden Fall an der Engagement-Rate. Also da wären wir wieder ganz am Anfang vielleicht bei diesem Unterschied zwischen Tierrecht und Tierschutz. Und es gibt, was weiß ich, in Deutschland zwei sehr große Tierschutz, Artenschutz, Umweltschutzorganisationen, die ein Vielfaches an Budget haben und die auf Social nicht ansatzweise mithalten können mit Peter. Und ich glaube, das liegt natürlich A daran, dass wir super geile Arbeit machen und die besten Menschen der Welt sind. Und das B liegt aber auch einfach daran, dass...
Ihr habt doch wirklich gute Berat.
Ja, wir mussten uns da sehr viel selbst erarbeiten, das habe ich dann auch gelernt. aber ja, das liegt natürlich auch daran, dass da steckt halt super viel Emotion drin und die nutzen wir halt auch. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, scheiße, da muss ich euch wieder da ein bisschen Credit geben, dass wir, glaube ich, auch zu einem guten Zeitpunkt geschnallt haben, dass wir nicht mehr genug schnallen.
Ja, und das ist definitiv eine, wir machen das jetzt seit bald 7 Jahren, es gibt wenige Kunden, die an diesem Punkt waren und dann gesagt haben, dass ich Hilfe suchen müssen. Und ich bin immer noch nicht ganz klar, wie ihr zu diesem Punkt gekommen seid. Also es gibt ja diese Aufteilung in Known Knowns, Known Unknowns und Unknown Unknowns. Und ihr wart halt so, okay, wir wissen schon viel. Wir wissen auch bestimmte Dinge, die wir auf jeden Fall machen müssen. Also ihr seid mit sehr konkreten Vorstellungen irgendwie zu uns gekommen, was ihr eigentlich angehen wollt. Aber ihr habt euch auch total darauf eingelassen, dass ihr bestimmte Dinge gar nicht wisst und irgendwie durch so einen Lernprozess irgendwie dazu kommen wollt, die richtigen Fragen zu stellen.
Ja, ich glaube, also für mich war das damals gefühlt, wir waren auf einem guten Weg und alles hat nach oben gezeigt. Aber es war für mich innerlich so ein Moment erreicht, wo ich dachte, so, ich bin so ein bisschen am Ende meines, also so das Ende des Bauchgefühls war so ein bisschen erreicht. Und intuitiv habe ich versucht, alles zu optimieren an dem Punkt, wo ich denke, alles klar. Aber wir waren dann an dem Punkt, wo wir praktisch als Team der Jugendkampagne gesagt haben, wir haben so ein bisschen die Perspektive ausgeschöpft. Und ich glaube, das ist ein großes Risiko, wenn wir Schwierigkeiten haben, eine Perspektive zu kreieren für uns. Und ich glaube, eine Perspektive ist eine Vision. Wenn uns die Perspektive fehlt, fehlt uns was an der Vision. Und vielleicht hatte das auch ein bisschen was, also ich sehe so eine Strategieberatung auch bis heute immer so ein bisschen wie so eine Corporate-Therapie. Ich fand es halt gut, also dass ihr im konkreten Fall, ihr habt oft viele Fragen gestellt, anstatt nur Sachen mit einem Punkt dahinter zu machen und habt uns, glaube ich, dadurch auch gut kennengelernt. Und ich glaube, das war halt genau das, was wir brauchten. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, sich einzugestehen, dass man nicht immer für irgendein Thema der schlauste Mensch im Raum ist. So. Und wenn man dann Glück hat und dann Leute findet, die insgesamt natürlich wirklich, wirklich schlechte Menschen sind, aber genau wie ihr, aber genau in dem Punkt halt Plan habt, dann hat man halt Glück, ne?
Ich glaube, es gibt keine besseren Abschlussworte für diese Unterhaltung.
Shit.
Ich glaube, aber jetzt einfach nur so als Insight, das ist auch total super. Insofern danke, Henrik, dass wir heute quatschen durften.
Ich danke dir.
Und bis bald. Danke fürs Zuhören und wie immer, empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare und wie gesagt, Weiterempfehlungen. Tschüss.